Wir hören Gottes Wort aus dem 4. Mosebuch, aus dem 6. Kapitel, die Verse 22 bis 27. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Er ist so bekannt wie das Vaterunser, liebe Gemeinde, der aaronitische Segen. Sonntag für Sonntag wird er in vielen christlichen Kirchen gesprochen, auch in unseren freikirchlichen Gemeinden. Er gehört zum biblischen Urgestein, zu jenen Worten auch, die Menschen jüdischen Glaubens mit Menschen christlichen Glaubens verbinden. Er ist etwas Besonderes. Und so empfinden wir diesen Segen auch, selbst dann, wenn wir den Wortlaut tausendfach gehört haben und vielleicht sogar auswendig wissen. Das ist gut so, dieses Wissen um das Besondere, denn wir segnen schließlich nicht darum, weil wir dem Gottesdienst einen freundlichen Abschluss geben wollen, so wie man nach einer Feier die Gäste mit ein paar guten Wünschen entlässt. Nein, dieser Segen ist mehr, und das Gespür für die Tiefe und das Außerordentliche des aaronitischen Segens aus dem 4. Mosebuch ist der christlichen Gemeinde nie verloren gegangen. Von Zeit zu Zeit ist es nötig und nützlich, sich auch das Vertraute und Geschätzte eigens in Erinnerung zu rufen. Das kann dazu führen, dass wir uns anschließend wieder ganz neu daran erfreuen. Das, womit und wovon wir leben, erstrahlt dann in neuem Glanz. Und vielleicht gibt es ja auch am Bekannten noch etwas bisher nicht Gesehenes zu entdecken. Und so wagen wir uns also an das große Wort des Alten Testamentes heran, um etwas von dem Geheimnis des Segens Gottes zu erfassen. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: Der Herr segne dich. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Im Segen wirkt Gott, liebe Gemeinde. Das ist die elementare Auskunft im Blick auf das, was Segen heißt. Im Segen wirkt Gott. Der Satz ist zweifach zu betonen. Im Segen wirkt Gott und im Segen wirkt Gott. Im Segen wirkt Gott. Dass Gott selbst es ist, der segnet und nicht etwa der Mensch, der das Segenswort spricht, wird besonders deutlich, indem Gott dem Mose und der aaronitischen Priesterschaft sagt: Ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Das Wort lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Gewiss, der Segen wird von Menschen gesprochen. Im israelitischen Gottesdienst taten das die damit beauftragten Priester des Hauses Aaron. In unseren christlichen Gottesdiensten tun das die von der Gemeinde beauftragten Personen. Aber niemand, kein Priester, kein Pfarrer, keine Pastorin, kein Pastor, kein Gemeindeglied tat und tut es im eigenen Namen. Das ist äußerst wichtig, wichtig für die, die den Segen sprechen und wichtig für die, die den Segen empfangen. Es ist wichtig für den Sprecher oder die Sprecherin des Segens, damit sie ihre Rolle im Geschehen richtig einordnen können. Denn hier herrscht zuweilen eine gewisse Unsicherheit. Ich habe immer wieder gehört, dass Menschen, die einem anderen den Segen Gottes zusprechen sollten, beklommen gefragt haben, kann ich das denn so einfach tun? Wer bin ich denn, dass ich einen anderen Menschen segne? Die Frage geht durchaus in Ordnung. Sie zeugt von einer gesunden geistlichen Scheu, die niemand verlieren sollte, der im Namen Gottes etwas sagt oder tut. Geistliche Demut steht uns beim Segen und anderswo gut an. Und wer sie verliert, ist auf dem besten Wege dazu, ein Scharlatan zu werden. Aber Demut ist nicht zu verwechseln mit Kleinmut und blockierenden Skrupeln. Wer segnet, darf und muss wissen, nicht auf mich und meine Person kommt es an, denn nicht mein Segen wird hier ausgeteilt. Wer segnet, handelt im Auftrag und Namen eines anderen. Wer segnet, spricht, was er nicht hat und wirkt, sondern was Gott hat und wirkt. Fulbert Stefensky, der auch in freikirchlichen Kreisen durch seine Bücher zu spirituellen Themen bekannt geworden ist, Fulbert Stefensky hat darum das Segnen einmal so beschrieben: Segnen, das heißt, geben, was wir nicht haben. Wer im biblischen Sinne segnet, der teilt etwas aus, was nicht wir, sondern was Gott hat und wirkt. Oder mit einem Wort des Reformators Martin Luther gesagt, die oder der lässt mit dem Segenswort äußerlich das ertönen, was Gott selbst innerlich wirkt. Wir dürfen das, wir dürfen den Segen zusprechen, weil Gott will, dass wir es tun. Wir dürfen seinen Namen auf andere Menschen legen, damit er sie segnet. Wir geben, was wir nicht haben. Das zu wissen ist aber auch wichtig für diejenigen, denen der Segen Gottes zugewendet wird. Auch ich, der ich das Segenswort höre, muss wissen, dass dieses Wort nicht das bloße Wort eines Priesters, eines Pfarrerin, eines Pastors, einer Pastorin, eines Mitbruders oder einer Mitschwester ist, sondern ein Wort Gottes. Im Segen wirkt Gott. Die spätjüdische Theologie der Rabbinen hat über diesen Tatbestand viel nachgedacht und wir können davon manches lernen. Im Kommentar des großen mittelalterlichen Rabbi Salomo ben Isaak, der abgekürzt Rashi genannt wird, kann man lesen: Wer zu den Priestern aufblickt, während sie den göttlichen Segen sprechen, statt vielmehr sein Herz zu Gott selbst zu erheben, dessen Auge sind trübe. Und an anderer Stelle heißt es: In der Stunde, da Gott dem Aaron und seinen Söhnen befahl, so sollt ihr segnen, da sprachen die Israeliten: Herr der Welten, weshalb trägst du den Priestern auf, dass sie uns segnen? Wir bedürfen nur deiner Segnungen, um gesegnet zu sein. Gott antwortete ihnen: Obgleich ich den Priestern befohlen habe, dass sie euch segnen, so stehe ich selbst bei ihnen und segne euch. Deshalb breiten die Priester die Hände aus, um anzudeuten, Gott steht hinter uns. Und darum heißt es: Ich will sie segnen. Das bedeutet, dass die Priester nicht etwa sagen sollen: Wir segnen die Israeliten. Darum heißt es: Ich will sie segnen. Das ist eine schöne Auslegung. Sie trifft den Kern. Im Segen wirkt Gott. Das ist das eine. Liebe Gemeinde, und das andere ist, im Segen wirkt Gott. Sein Segen ist nicht ein leeres Wort, denn was Gott spricht, das geschieht. Der Segen ist viel mehr als ein frommer Wunsch, mit dem wir zum Beispiel die Gemeinde verabschieden. Und er ist auch etwas anderes noch als ein Gebet, obwohl er sich in der Dimension des Gebetes bewegt. Er ist Zuspruch. Ich weiß, dass immer wieder Fragen entstehen, die mit der Formulierung des aaronitischen Segens entstehen, mit der Luther den hebräischen Text übersetzt hat: Der Herr segne dich und behüte dich. Es ist keine Frage, dass Luther die hebräische Verbform richtig übersetzt hat. Die Formulierung „er segne dich“, „er behüte dich“, macht nämlich deutlich, dass der Segen nichts Magisches ist, nicht etwas, das automatisch wirkt, wenn es ausgesprochen wird. Gott ist frei in dem, was er tut. Dies bringt der aaronitische Segen zum Ausdruck, wenn dort gesagt wird, „er segne dich, er behüte dich“. Er, Gott selbst, tue das. Und dennoch wäre es zu kurz gegriffen, wenn wir sagen würden, dass wir Gott nur um seinen Segen bitten, wenn wir das aaronitisch, und dass wir es dann eben darauf ankommen lassen müssen, ob er wirklich segnen will. Denn Gott will ja, er fordert ausdrücklich auf, dass gesegnet werden soll. Wir sollen seinen Namen auf Menschen legen. Das ist die Anweisung, wie er sie der Priesterschaft gibt. Er selbst also hat es geboten, dass in seinem Namen gesegnet werde. So sollt ihr sagen, wenn ihr segnet, ihr sollt meinen Namen auf sie legen, dass ich sie segne. Der Segen wird also darum gesprochen, weil Gott Menschen segnen will. Und auf das, was Gott zusagt, ist Verlass. Wer also sagt, der Herr segne dich und behüte dich, der sagt so viel wie, es geschehe jetzt, was Gott selbst tun will und was er auch tut, weil er es will. Gottes Wort tut, was es sagt. Wer den Segen spricht und auf ihn hört, soll wissen, so er spricht, so geschieht's. Was geschieht, liebe Gemeinde? Was geschieht im Segen und durch den Segen Gottes? Was ist das, Gottes Segen? Dies wird im aaronitischen Segen entfaltet. Wir wollen mit der auffälligsten Wendung beginnen, auffällig, weil sie gleich zweimal genannt wird. Sie scheint besonders wichtig zu sein. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, der Herr hebe sein Angesicht über dich. Übersetzt man das einmal in unsere Alltagssprache, dann heißt das, ich wende mich dir zu. Ich sehe dich an, ich sehe dich freundlich an, leuchtend an und ich lasse dich nicht aus den Augen. Das hört sich vielleicht sehr schlicht an und natürlich könnte man das auch weniger bildlich sagen, etwa so: Im Segen wird Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch begründet, bestätigt und bestärkt. Aber das ist in der Sprache der Theologen nichts anderes als eben dies. Gott lässt dich nicht aus den Augen. Er geht mit dir. Wenn jemandem der Segen Gottes zugesprochen wird, am Ende des Gottesdienstes, aber nicht nur dort, dann bindet sich Gott selbst durch das Wort, das zu uns gesagt wird. Wenn du jetzt gehst, so werde ich, dein Gott, mit dir gehen. Ich lasse dich nicht aus meinen Augen. In manchen Kommunitäten wird darum der Segen auch mit Worten wie diesen verbunden, am Ende des Gottesdienstes, und wohin du von hier gehst, dahin geht jetzt auch der Herr. Der Herr behüte dich. Hüten. Ein anderes Wort kommt uns dabei in den Sinn, das wir ebenso gut kennen wie die Worte des aaronitischen Segens. Der Herr ist dein Hirte, der Herr ist mein Hirte. Denn das ist die Aufgabe eines Hirten, das Behüten. Der Herr behüte dich, er sei dein guter Hirte. Damit ist natürlich, wir bleiben im Hirtenbild, der Schutz des Lebens angesprochen. Ein Hirte oder Hüter hat immer die Aufgabe, die Herde zu beschützen. Der Herr beschütze dich. Aber hüten heißt auch, wie einmal ein Philosoph gesagt hat, weiden lassen. Hüten heißt weiden lassen. Also dahin bringen, wo man das findet, was man zum Leben braucht. Wenn Gott uns behütet, so hat das in elementarer Weise damit zu tun, dass er uns an den guten Ort führt, deinem und meinen guten Ort, wo das Leben gedeiht. Der ist sicherlich nicht für alle gleich, aber es ist mein Ort und dein Ort in der Fürsorge Gottes. Der Herr behüte dich, er zeige dir diesen guten Ort für dein Leben. Wenn Gott einen Menschen behütet, liebe Gemeinde, so heißt das freilich nicht, dass es fortan keine Gefahren mehr für uns gibt. Und also immer fröhlich und alle Tage Sonnenschein. Lasst die Herzen immer fröhlich, das war zwar mal ein schmissiges Kirchenlied aus dem 19. Jahrhundert, das in meiner Jugend noch gesungen wurde, Neues Singvöglein Nummer 153, und darin wurde behauptet, dass der Pfad der Gerechten immer Licht und also niemals dunkel sei. Aber das ist nicht wahr. Und das steht auch so nicht in der Bibel. Da steht etwas anderes in dem bekanntesten aller Psalmen zum Beispiel. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Ja, das gibt es. Das gibt es auch im Leben der Gläubigen. Und manchmal ist dieses Tal so dunkel, dass uns graut. Doch du bist bei mir. Du, mein Hüter und guter Hirte, dein Stecken und Stab trösten mich. Das dunkle Tal verschwindet nicht einfach, sondern es gibt einen Zufluchtsort in der Gefahr, ein Haus in der Not, in das ich einkehren kann und wo ich nicht allein bin. Und dieser Zufluchtsort ist auch für mich da, wenn die Not am größten ist, in der Todesnot. Darum sprechen wir zu Recht den aaronitischen Segen auch in der Stunde der Todesgefahr, auch an Sterbebetten. Der Herr segne dich, das heißt, er will dein Zufluchtsort sein, so gewiss du dieses Wort jetzt mit deinen Ohren hörst und mit deinem Herzen aufnimmst. Der Herr sei dir gnädig. Das ist ein Wort für Zweifelnde und für Verzweifelte. Alle Welt misst uns nach unserer Leistung. Gute Taten und böse Taten entscheiden über uns als Person und wir erhalten die Rechnung nach dem, was wir angestellt haben. Denn wir haben es ja verdient. Und dabei irre man sich nur nicht. Es gibt nicht nur den Fluch der bösen Tat, sondern auch der guten. Denn wer gut ist, der muss auch gut bleiben und immer besser und besser werden. Gnade, liebe Gemeinde, ist immer das, was wir nicht verdient haben. Darum kann man Gnade nicht verdienen und Gnade auch nicht einklagen. Wir kennen das sogar aus weltlichen Zusammenhängen. Unser Rechtswesen kennt ein Gnadenrecht. Das übt auf der Bundesebene der Bundespräsident aus und ansonsten die Landesregierungen und Ministerpräsidenten der Bundesländer. Um Gnade kann man bitten, kann ein Gnadengesuch stellen. Einklagen aber kann man sie nicht. Wer Gnade übt, unterscheidet zwischen der Person eines Menschen und dem, was er oder sie getan hat. Auch die Gnade Gottes unterscheidet so. Sie identifiziert uns nicht einfach mit unseren Werken, mit den Guten nicht, aber auch nicht mit den Bösen, die uns anklagen und verurteilen wollen. Sie identifiziert uns nicht mit unserer Schuld, unserer großen Schuld. Schuld ist ja das, was man im Unterschied zum Schaden nicht wieder gut machen kann. Für Schuld kann man nur um Gnade und Vergebung bitten. Es hat mich einmal sehr berührt, was ein Krankenhausseelsorger uns während meiner Ausbildung am Hamburger Theologischen Seminar erzählt hat. Er berichtete von einem Mann, der nicht sterben konnte, weil er nicht losließ, was er im Krieg getan hatte. Und dieser Mann schrie um Vergebung. Das Personal habe mitgelitten und sich gegraust, erzählte der erfahrene Klinikseelsorger. Und da sei er hingegangen zu dem Mann, habe seinen Namen gesagt und hinzugefügt: Sie können gehen, denn Sie haben einen gnädigen Richter. Das, liebe Gemeinde, war ein Segenswort. Der Herr segne dich und sei dir gnädig. Das heißt, er lässt nicht zu, dass dich verurteilt, was du getan hast, um seiner Barmherzigkeit willen. Und dies ist eine feste Zusage, die kein Vielleicht duldet, so wahr du das Wort seiner Gnade jetzt hörst und glaubst. Und schließlich, der Herr gebe dir Frieden. Das schöne Wort Shalom, das hier steht, wird mit dem Wort Frieden übersetzt. Das ist auch richtig so, wenn man dabei an mehr, an noch mehr denkt, als an die Abwesenheit von Krieg. Keine Frage, der Friede, wenn die Waffen schweigen, ist eine unbeschreibliche Wohltat. Ich denke oft daran, welches Glück ich selbst in meiner Generation, in diesem Land erfahren habe, im jahrzehntelangen, für mich lebenslangen Frieden. Ach, wenn es doch überall so wäre. Aber die Menschen laufen auch in diesem Augenblick um ihr Leben. Im Sudan, im Jemen und anderswo Millionen Menschen auf der Flucht. Frieden als Abwesenheit von kriegerischen Auseinandersetzungen ist eine große Sache, die alle, aber auch wirklich alle unsere Anstrengungen verdient. Und auch der Friede im eigenen Hause, in der Familie, an der Arbeitsstätte, ja und natürlich auch in der Gemeinde, ist allen Einsatz wert. Das biblische Wort Shalom meint jedoch, wir wissen das als Bibelleser, mehr noch als das Schweigen kriegerischer Auseinandersetzungen. Es meint im Kern so viel wie ganz sein. Es meint Heilung unseres Zerrissenseins, des Inneren und des Äußeren, des Verfeindetseins, des Zerteiltseins, des Zerstreutseins, des Unzufriedenseins. Der Segen Gottes berührt unser Innerstes mit diesem Shalom, diesem Ganzsein. Er teilt uns mit, dass es gut ist zwischen Gott und mir, dass es darum auch gut sein darf im ständigen Streit mit mir selbst und dass es darum auch gut sein soll zwischen mir und meinem Nächsten, ja, zwischen mir und meinem Feind. Segen ist ein Friedensstifter. Und es war darum schon immer eine abscheuliche Verirrung, wenn, o Elend, Menschen gemeint haben, Waffen segnen zu müssen. Liebe Gemeinde, hier am Ende des Segenswortes, wo es um den Frieden geht, ist denn auch der Übergang vom Empfangen zum Tun oder vom Empfangen des Segens zum Austeilen des Segens. Denn als Gesegnete gehen wir anders weg, als wir gekommen sind. So gewiss wir den Segen empfangen, so gewiss können wir ihn nicht konservieren. Keiner kann allein Segen sich bewahren. Segen, der nicht im Fluss bleibt, der nicht weiterfließt, wird schal und verfault. Wer gesegnet ist, der lässt den anderen nicht aus den Augen. Wer gesegnet ist, sagt auf die Frage, soll ich meines Bruders Hüter sein? Ja, ich soll. Wer gesegnet ist, der macht andere nicht zu Gefangenen ihrer guten und vor allem nicht ihrer bösen Taten. Wer gesegnet ist, der redet nicht nur vom Frieden, der stiftet ihn. Darum schließen wir unsere Betrachtung des aaronitischen Segens mit einem anderen Gotteswort. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Amen.